Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Am Wochenende starb Johann Kresnik. Er war Pionier eines engagierten, auch eines wütenden Tanztheaters ganz eigener Prägung. Aus diesem Anlass wiederholen wir ein Gespräch, das ich im November vergangenen Jahres mit Johann Kresnik geführt habe. Er war uns damals zugeschaltet, wir konnten einander also nicht sehen und doch sprangen seine Vehemenz und sein politisches Mitteilungsbedürfnis regelrecht ins Ohr. Aber auch vom Kärntner Bauernsohn Johann Kresnik, der auf Umwegen zum Tänzer, Choreografen, Regisseur geworden war, haben wir damals etwas erfahren. Zuerst aber ging es um die Buntstifte, die Johann Kresnik immer und überall bei sich trug, um jederzeit Skizzen machen zu können.
Ja, schon von der Schulanfang hatte ich immer irgendetwas zum Anzeichnen. Egal, ich habe auch die Schultische angemalt und angezeichnet, habe ich immer Probleme gehabt. Ich habe immer gezeichnet und vor allem war das Zeichnen für mich sehr wichtig, wie ich dann anfing im Theater Skizzen zu machen. Wie stelle ich mir das auf der Bühne vor, weil ich ja doch was anderes machte als wie das normale Ballett. Und vieles konnte ich von meinen Zeichnungen sofort umsetzen auf die Bühne. Vieles ging natürlich nicht, weil die Fantasie auf einem Zeichenblatt oder auf einem Papier größer ist, viel mehr Möglichkeiten hat, als wie mit Körpern zu arbeiten. Deswegen habe ich sehr, sehr viele Zeichnungen und auch schon sehr viele Ausstellungen mit den Zeichnungen gehabt.
Vor zwei Wochen noch eröffnete Johann Kresnik das Wiener Impuls-Tanzfestival mit der Wiedereinstudierung seines choreografischen Theaters Macbeth. Am Sonnabend dann ist Kresnik 79-jährig gestorben. Seine sehr spezielle Macbeth-Version hatte er auch gerade wieder auf die Bühne gebracht, als wir miteinander sprachen. Damals, 2018, gab es Aufführungen in Linz. Sein Macbeth hat also gerade in letzter Zeit wieder Konjunktur und Kresnik steckte bei unserem Gespräch wie bis kurz vor seinem Tod wieder voll in diesem Stoff. Er hatte Shakespeares Drama mit dem Tod des Politikers Uwe Barschel verquickt, der in einer Badewanne ertrank. Die Bühnenbadewanne war mit jeder Menge Theaterblut gefüllt. Für Kresnik, den Schöpfer des choreografischen Theaters, ein zeitloses Bild.
Nun ja, das ist ja vor über 30 Jahren entstanden, über diesen sehr merkwürdigen Selbstmord von Uwe Barschel. Und bei Macbeth fiel mir ein, wie weit kann ein Politiker gehen, bis er am Ende ist? Da gibt es ja viele Beispiele in der Politik. Und es ist vor 30 Jahren mit Bühnenbild Gottfried Hellenwein, das war das erste mit ihm, entstanden. Und ist ja heute noch nicht geklärt, war es ein Selbstmord oder ist er ermordet worden? Die Frau und der Bruder von ihm geben heute noch wieder Fragen, was ist wirklich passiert? Und ich hatte ein bisschen Bedenken in Linz. Uwe Barschel ist über 30 Jahre tot und weiß man überhaupt, wer das ist. Aber die Inszenierung ist natürlich so gebaut, dass sie diese Figur Macbeth erklärt, wie weit geht dieser Mann bis zum Ende. Weil seine Frau Lady Macbeth steigt ja früher aus, weil sie den Weg nicht mitgehen kann. Er geht aber bis zum Ende. Und man hat es dadurch verstanden, dass diese Figur, die auf der Bühne steht, der Macbeth, bei mir zwar in der Idee von Uwe Barschel war, aber die Figur eines Politikers ist und er nimmt den grausamen Weg von Macbeth bis zum Ende.
Und institutionalisiertes politisches Morden bei Shakespeare ist dann einfach zeitlos aktuell. Die Lady und ihr Mann waren ein Meuchelpaar, das selbst ins Schleudern gerät, so heißt es in einem Bericht. Es gibt auch sehr fantasievolle Bilder. Die Lady wird zum Beispiel von ihrem eigenen Krokodilhandschuh in den Hals gebissen. Ist das rein schaurig gemeint oder darf man bei Kresnik auch mal lachen?
Wissen Sie, bei mir ist es so, dass das Publikum untereinander sprechen muss, was er gesehen hat und was er gefühlt hat. Und kann sich auch selbst äußern dazu. Und ich dachte, so ein normaler Selbstmord auf der Bühne von Lady Macbeth ist für mich nicht so interessant.
Muss mehr passieren.
Ja, da gibt es Zeichnungen von Hellenwein, so Kinder, die mit auf die Hände Krokodile sind. Und da dachte ich mir, wieso bringt sich Lady Macbeth selbst nicht mit ihren Händen um? Und da nehme ich die Figuren, die Krokodile, und die beißen ihren Hals durch. Dadurch gewinnt das so eine komische, merkwürdige Selbstmordsituation, die man auf der Bühne nicht so leicht sieht.
Mhm. Herr Kresnik, ein Satz des italienischen Regisseurs Pier Paolo Pasolini, der begleitet Sie schon sehr lange Zeit. Sie haben ihn sogar mal zu einem Motto erklärt, nämlich den Körper in den Kampf werfen. Sie arbeiten ja mit Körpern, Sie kommen ja vom Tanz. Den Körper in den Kampf werfen, erinnern Sie sich, wie genau Sie dieses Motto zum ersten Mal gehört haben und wie das zu Ihnen gefunden hat?
Nun ja, Pasolini war für mich immer ein fast wie ein Visionär, der 1962 schon gesagt hat, der Konsumfaschismus wird uns treffen. Und es hat sich ja immer mehr entwickelt bis heute. Man sieht ja, was passiert ist mit dem gesamten Konsumterror, vor allem für die Jugend, für die jungen Leute. Und da kam ich auf die Idee, dass Ballett kämpfen muss. Kämpfen um die Position im Theater und nicht das fünfte Rad sein darf. Und da fiel das Stichwort Körper in den Kampf werfen. Ballett muss kämpfen und das Stichwort gibt es heute noch.
Aber Körper in den Kampf werfen, das meint natürlich auch erstmal ganz elementar mit der Bewegung arbeiten. Und ich würde gerne mal versuchen, einen Blick in Ihr, ich sag mal, choreografisches Gedankenstübchen zu werfen. Sehen Sie alles, was Ihnen wichtig ist, was Sie ausdrücken wollen, Herr Kresnik, vor dem inneren Auge erstmal als Bewegung?
Nun ja, ich habe viele Opern inszeniert und sehr viel Schauspiel inszeniert.
Aber gehen vom Körper aus, immer wieder.
Wenn ich eine Figur vor mir habe, ob das ein Schauspieler, ein Sänger oder ein Tänzer ist, oder egal wer es auch ist, versuche ich aus diesem Körper rauszuholen, was zum Rausholen geht. Ein Sänger kann nicht springen wie ein Tänzer und ein Tänzer kann nicht singen wie ein Sänger und ein Schauspieler hat eine eigene Qualität. Ich versuche den Körper, den ich vor mir sehe, in den Kampf zu werfen, also rauszuholen, was es möglich ist, das meine ich damit.
Mhm. Nun verändert das ja womöglich auch den Blickwinkel, wenn man auch beim Sprechtheater bei politischen Ambitionen vom Körper ausgeht. Das meinte ich. Ein Maler hat ja im wortwörtlichen Sinn einen Blickwinkel auf die Welt. Musiker denken oft in Tönen. Denken Sie über den menschlichen Körper, über die Bewegung, wenn Sie was innerlich sehen, auch wenn Sie Protest sehen oder eine politische Idee ausdrücken wollen im Stück? Geht das in Gedanken über den Körper, wie er etwas ausdrückt, wie er Wut darstellt, zum Beispiel?
Ja, das war für mich die Voraussetzung, 67, 68, damals in der gesamten Studentenrevolte, wo wir auf der Bühne noch immer im weißen Trikot waren und Frauen über die Bühne getragen haben. Nur der Choreograf, ob es die Berühmten auf der Welt waren, mit denen ich gearbeitet habe, gaben einfach eine Antwort, wie zum Beispiel Balanchine sagte, ich will die Musik erweitern. Da habe ich ihm nur gesagt, er wird sich Mozart im Grab umdrehen. Mir ging es um die Inhalte. Und wenn man die Straßenbewegungen damals, der Studentenbewegung 67, 68 sah, da habe ich gemerkt, wie diese jungen Leute, die politisch denken und eine Veränderung haben wollen, die auch ihren Körper in den Kampf hauen und schmeißen. Wenn ich nur an die Reden von Rudi Dutschke und sowas höre, da habe ich gemerkt, dass was für Impulse in jungen Körpern losgehen, um sich vom sogenannten Faschismus und den Eltern und der Erziehung und den Lehrern zu befreien und eine eigene Welt in sich aufbauen.
Der Pionier eines politischen Tanztheaters, Johann Kresnik, Spitzentanz à la Schwanensee, das war nie sein Ding. Seine Karriere war alles andere als vorgezeichnet. Kresnik wurde 1939 auf einem abgeschiedenen Bauernhof in Kärnten geboren.
Also es war ungefähr auf 900 Meter Höhe, wo ich groß geworden bin, ja. Idyllisch, wenn man das nimmt, es gab keinen Strom. Es gab keine Heizung. Das musste alles selbst gemacht werden. Wie man sich das alles auch vorstellt, ganz einfach. Im Winter war der Bauernhof zugeschneit. Zu Fuß in die Schule habe ich 3 Stunden gebraucht, zurück 4 Stunden. Es kam natürlich auf das Wetter an. Und im Winter konnte ich überhaupt nicht in die Schule gehen. Mhm. Aber in meinem Kopf ist diese ganze Kindheit in den Bergen ganz toll. Wenn ich das meinen Kindern und Jugendlichen erzähle, können sie sich das gar nicht vorstellen, dass es hieß, um 4 Uhr aufstehen und dann in die Schule gehen, wo es noch stockdunkel ist und man den Weg gar nicht sieht. Taschenlampe oder sowas gab es nicht. Es gab nur eine Petroleumlampe und fließendes Wasser kam aus den Bergen. Das war für mich trotzdem unglaublich schön. Ich denke sehr gerne zurück, obwohl ich mit sehr vielen alten Leuten, mit meinen Onkeln und Tanten groß geworden bin. Mein Vater war ja auf einem anderen Bauernhof mit meiner Mutter, wo ich geboren wurde. Der wurde ja von den Partisanen, die heißen heute noch so, das waren aber in dem Sinn keine Partisanen, sondern Widerstandskämpfer. Da kämpft sie heute noch, ganz Kärnten. Ich bin dafür, das waren Widerstandskämpfer.
Darf ich mal einhaken, Herr Kresnik? Ja. Es gab einen ganz, ganz frühen Schock. In Kriegszeiten wurde Ihr Vater erschossen. Sie haben das mit angesehen. Das sind Bilder, die wird man wahrscheinlich nie wieder los. Ich habe mich gefragt, Sie thematisieren ja in Ihren Stücken häufig Gewalt. Womöglich, weil Sie selber damit so viel zu früh konfrontiert worden sind? Oder ist das zu viel Küchenpsychologie?
Ich habe mit sehr vielen, von Helm Stierl, dem Psychoanalytiker und Jugendforscher und was weiß ich, alle darüber gesprochen. Habe ich da irgendein Zurückbleibsel bei mir bekommen? Ich habe es nie richtig gemerkt, sondern mein zweiter Vater wurde, weil meine Mutter dann alles verkauft hat und nach Graz ist, mein zweiter Vater war einer der wenigen Kommunisten in Graz und wir hatten auch die steirische Sektion KPÖ bei uns und ich bin sehr sozialistisch erzogen worden. Deswegen mein Weg eigentlich, nachdem ich als Solist großen Erfolg hatte in Köln, fing ich an, darüber nachzudenken, was kann ich für inhaltlich neue Stücke auf die Bühne bringen, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat, außer vielleicht von Kurt Jooss, Der grüne Tisch.
Es könnte sein, dass es so einen innerlichen roten Faden gibt, ne? Die frühe Gewalterfahrung, die sozialistische Erziehung, dass sich das, ohne dass man nun sagen kann, das findet sich hier und das findet sich da, aber in Ihren Arbeiten so unterschwellig wiederfindet. Nun ist es ja erstmal ein anderer Weg gewesen. Es ist ja erstaunlich, ein Bergbauernsohn. Sie haben uns erzählt, 3,5 Stunden Schulweg, einsam, gelegen, im Schnee, viel Arbeit als Kind. Das zeichnet sich ja nicht so unbedingt ab, dass ein Kind dann Tänzer wird.
Ja, das war sehr merkwürdig. Schon in der Schule gab es den berühmten Maler Franz Rinkel, der mit mir in die Schule ging. Wir hatten die besten Ergebnisse nicht nur im Skifahren, sondern auch im Zeichnen und Malen und haben in Graz jeden Preis gewonnen. Und wir bekamen ein Stipendium an die Kunstakademie nach Wien. Franz Rinkel durfte fahren und ich musste Werkzeugschlosser lernen, weil meine Mutter das so wollte. Natürlich habe ich das dann gemacht. Mhm. Aber mein Weg war immer dann, fing es an, dass ich habe ja auch keine Ballettschule besucht, dass ich dann zu einem ganz großen Trainer kam, er sagte zu mir, Bursche, komme zu mir, in 2 Jahren, du bist Solist.
Aber was sagt eine Bergbauernfamilie und ein Bergbauerndorf, wenn ein Junge für einen Tänzer schon relativ spät dann anfängt und sagt, naja, ich habe jetzt Werkzeugmacher gelernt, aber ich werde jetzt Tänzer, ich fange das mal an. Die Umgebung?
Ich hatte einen Bekannten, der mich dann in Graz mit in die Oper nahm und wir sahen Aida. Mhm. Und ich kannte zwar den Triumphmarsch aus der Erbschleicher-Sendung im Radio und so Sachen, ne? Aber das hat mich fasziniert. Und ich ging dann als Statist, obwohl ich noch Werkzeugschlosser gelernt habe, ins Theater. Und da kam der Intendant und der Choreograf auf mich zu und haben gesagt, du musst bei uns auch mitmachen in Zirkusprinzessin und in verschiedenen Sachen. Und da ich ein sehr guter Turner war, Salto und Flickflack und das alles konnte, habe ich angefangen, bei da langsam zu arbeiten, auf der Bühne, während ich noch Werkzeugschlosser gelernt habe.
So richtig klassischen Tanz, wie man sich das so vorstellt? Ja. 5 Positionen an der Stange und dann jeden Morgen dehnen und wenden?
Nein, das war noch nicht so in Graz. Und dann sollte ich zum Militär in Graz und ich habe mir gesagt, nein, für die Vergangenheit Österreichs nehme ich kein Gewehr in die Hand und bin mit Jean de Roque, einem Choreografen, abgehauen nach Bremen. Und von Bremen, mein Freund ging dann nach Köln und ich habe ihn öfters besucht und da gab es einen berühmten Trainingsleiter, Leon Wojcikowski, einer noch aus der Ballett Russ, der Nachfolger von Nischinsky auch war. Und der sah mich beim Training, ich hatte ja keinen Ballettunterricht, und hat gesagt, Bursche, komme zu mir, in 2 Jahren, du bist Solist. Und ich bin dann nach Köln und ich war tatsächlich, in 2 Jahren war ich Solist und habe mit dem bekanntesten Choreografen der Welt, von Krenko bis Balanchine, Agnes de Mille, Béchard und gearbeitet. Und alle wollten mich als Tänzer haben, weil ich ziemlich gute Technik und sehr kräftig war. Aber
also man kann es offensichtlich auch im Schnelldurchlauf lernen.
Ja, ich habe dann viele Leute auch vom Bolschoi-Ballett, die bei den Köln gastiert haben, gesprochen, die haben gesagt, das ist für sie unvorstellbar. Wir studieren 8 bis 10 Jahre und sind nicht an den Punkt angekommen wie du. Vielleicht hat das mit meinem Körper zu tun, da ich in den Bergen wahnsinnig, ich musste als Kind viel arbeiten und die ganzen Schulwege, vielleicht war das körperlich eine Voraussetzung, dass ich so schnell klassischer Tänzer wurde.
Johann Kresnik erzählte uns im November 2018 von einer entbehrungsreichen Bergbauernkindheit im österreichischen Kärnten, von einem Blitzstart als Tänzer. Er hat die Ausbildung regelrecht im Crashkurs gemacht, war erfolgreich, wusste aber auch sehr, sehr schnell, was er nicht wollte, nämlich anmutig über die Bühne hüpfen. Aber wie kam er nun eigentlich zur Choreografie und zu seiner speziellen Version von Tanztheater?
Also erstens einmal inhaltlich war mir das alles zu wenig, weil ich politisch damals als Solist in Köln schon in der marxistischen Bewegung auch war und immer ein sogenannter politischer Gegner Amerikas war, mit dem Vietnamkrieg, Koreakrieg und. Da dachte ich mir, wie kann ich auf die Bühne andere Themen bringen? Das ist den großen Choreografen Balanchine, Krenko und wie sie alle heißen, gegeben hat, aber das hat inhaltlich für mich nichts gebracht. Es gab keinen Inhalt. Und ich fing, da ich Leo Navratil aus Gugging, der Heilanstalt in Wien, gut kannte, habe ich gesagt, schick mir doch Texte, die du gesammelt hast in deinem Leben von Schizophrenen. Das war mein erstes Stück. Und wir konnten einmal im Jahr im Kölner Schauspielhaus Sonntagnachmittag junge Choreografen aufführen. Und da machte ich das Stück über ein schizophrenes Gedicht Osella bei. Das war mir auch zu wenig. Es war natürlich eine Sensation, dass ich vom klassischen Tanz, den zwar vom technischen her gebraucht habe, aber versucht habe, auch Texte auf der Bühne umzusetzen, die es bis jetzt im Ballett nicht gegeben hat.
Ist ja auch ungewöhnlich, wenn Tänzer auf der Bühne reden. Man hat ja auch Sorge, dass die schwer aus der Puste sind.
Ja, nicht
und dann noch politische Statements, ist es ja auch wirklich ungewöhnlich.
Ja, auch da war natürlich auch Gott und die Welt dagegen, dass bei mir plötzlich Tänzer auf der Bühne reden und sprechen anfangen. Aber kaum haben es andere Choreografen gemacht, war es wieder ein Rieseneinfall. Genau wie man zum Beispiel damals, ich das erste Mal, die ganze Kompanie nackt ausgezogen habe in Heidelberg und Pasolini, der Darsteller auf der Bühne, sie mit der italienischen Nationalfarbe beschmiert hat. Das hat mit Nacktsein nichts zu tun, sondern ich habe erklärt, Pasolini erzählt, diese Menschen sind Italiener. Für die er ja sehr, auf die er sehr Freude gehabt hat mit dem Italienischen. Er ist ja nicht umsonst umgebracht worden. Ne? Mhm. Und so kam ich auf die Idee, neue Themen auf die Bühne zu bringen. Das zweite Stück von mir war sofort Attentat auf Rudi Dutschke. Und da holte mich gleich darauf Kurt Hübner nach Bremen.
Lassen Sie mich da mal noch ein bisschen einhaken. Wir wollen ja nicht nur die Stationen Ihrer Karriere erfahren, sondern Sie haben eben vor allen Dingen Porträts von Menschen auf die Bühne gebracht, die, ich sag mal, emotional sehr aufgeladen wahrgenommen wurden. Also zum Beispiel Rudi Dutschke, Ulrike Meinhof, vor allen Dingen sich sehr politisch auseinandergesetzt. Hatten Sie auch ein bisschen Spaß an der Provokation? Die das ja damals war, Anfang der 70er, heute wäre es das nicht mehr, wenn man ein Stück über Rudi Dutschke gemacht, aber damals?
Ich hatte nicht nur Spaß an der Provokation, weil damals war die Situation der Kritik eine ganz andere. Die kannten solche Bewegungen nicht, die kannten auch keine Biener Bausch oder die Nachfolger, was alles gekommen ist. Nur, es ging mir wirklich um die Inhalte. Und ich habe da natürlich gedacht, wie weit kann ich Tänzer, die körperlich hier wirklich fit sind und alles haben, wie kann ich die so weit bringen, dass sie ein bisschen ihre Ausbildung vergessen und etwas darstellen auf der Bühne, was sie nicht gewohnt sind. Und dadurch habe ich das Wort choreografisches Theater geprägt und nicht Tanztheater, was normalerweise geschrieben wurde. Das stimmt ja nicht. Es gibt das einzige choreografische Theater, was ich gemacht habe.
Herr Kresnik, wir reden jetzt seit fast einer halben Stunde und es sind die Wörter Berserker, Brachial, Vorschlaghammer, Ästhetik, Blutpanscher, Provokateur noch gar nicht gefallen. Wie haben wir das geschafft?
Ach, wissen Sie, diese Ideen haben natürlich die damaligen Kritiker erfunden, weil die konnten ja mit den Stücken nicht viel anfangen. Sie waren das nicht gewohnt, dass da plötzlich ein Attentat auf Rudi Dutschke oder dass es andere Inhalte, Kriegsanleitung für jedermann gab, wo ich versucht habe, auch die Tänzer so auf der Bühne in den Kampf zu werfen, was man bis jetzt vielleicht noch nicht gesehen hat.
Wieder dieser Pasolini-Satz, Körper in den Kampf werfen. Ja. Aber es hatten ja nicht nur die Kritiker ihre Schwierigkeiten damit. Haben die Tänzer eigentlich gleich mitgemacht oder hatten sie so eine Tanzfamilie, wie einige Regisseure dieser Zeit, auch eine Theaterfamilie, die dann so ihre Ideen aufgenommen und mitentwickelt haben?
Ja, natürlich. Ich hatte da große Probleme. Nachdem ich Kurt Hübner nach Bremen geholt hat, wo berühmte Leute wie Zadek Minks und Bruno Ganz, Kleberlampe, alles gelebt hat, da stand ich vor einer Riesenwand und habe sofort als Erster gesagt, die gesamte Gruppe hat bei mir nur einen Vertrag und nicht erster Solist und zweiter Solist und Eleve. Nein, einen Vertrag. Und sie hat bei mir Mitspracherecht. Wenn meine Gruppe gesagt hat, wir möchten jetzt 2-3 Wochen Modern-Training haben, dann habe ich irgendjemand geholt, der Modern-Training gemacht hat. Oder sie sagten, wir wollen klassisch trainieren, dann haben sie klassisch trainiert. Also das Mitspracherecht in einer Ballettgruppe damals, ich glaube ganz europaweit, gab es nicht. Und da gab es sehr viele Schwierigkeiten mit der Gewerkschaft.
Sie haben diese Gruppe, glaube ich, insgesamt mit wechselnden Tänzern sicherlich, aber Sie haben sie 43 Jahre lang gehabt, oder?
Ja,
diese
natürlich.
Tanzgruppe.
Natürlich
Sie sind treu, als alter Revolutionär sind Sie treu.
Ja, meine Gruppe sah ja aus von 67. Zum Beispiel Lady Macbeth war damals 67 und Macbeth war 21. Ich habe diese Personen verschoben. Lady Macbeth ist eine alte, erfahrene Frau gewesen. Mhm. Und Macbeth war ein junger, aufstrebender Mann, der bis zum Schluss geht, egal wer alles darunter kaputt geht und so. Ne? Und so eine Gruppe, die gibt es heute leider nicht mehr. Von dick bis dünn, bis alt, bis jung, bis fast nicht ausgebildet sind, aber körperlich sehr gut fit. Das war mein Ideal. Und mit dieser Gruppe konnte ich Stücke machen, die ein normales Ballett, man hat ja über mich und über Bienenbausch unheimlich gemotzt und geschimpft. Und dadurch sind diese Worte von Kritikern entstanden, vom Berserker angefangen und.
Es wurde als provokant verstanden. Zugleich floss ja bei Ihnen tatsächlich sehr viel Bühnenblut. Ich habe mich nur gefragt, gut, das waren bewegte Zeiten, 60er, 70er. Aber wenn man so über sich in der Zeitung immer nur liest, Berserker, brachial, Vorschlag, Hammer, Ästhetik, ist man dann auch schlicht traurig?
Nein, mir hat das alles Spaß gebracht, weil da konnte ich dagegen halten.
Sie sind das gerne.
Naja, sicher, ich habe mich auch mit Kritikern unheimlich gestritten. Ich habe Kritiker aus dem Haus geschmissen. Ich habe gesagt, verschwind hier, lass dich nicht mehr blicken. Weil wenn ich irgendwas erzählt habe und wir haben Diskussionen oder Interviews gehabt, da stand zum Teil das Falsche in der Zeitung drin, was ich gesagt habe. Also, ich erkannte die Kritiker, die damaligen, auch als meine sogenannten freundlichen Feinde an, gegen die ich angehen musste. Und das ist mir zum Teil sehr gelungen, weil die haben sich dann
Triumph,
wirklich auch verändert.
Triumph, wenn man sich gegenseitig matt setzt. Johann Kresnik ist unser Gast in dieser Stunde hier im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Johann Kresnik hat in den 1970er und 80er Jahren mit provokanten Inszenierungen das Theater und den Tanz aufgemischt, in Bremen, Berlin, Bonn und Wien immer wieder für Kontroversen und Diskussionen gesorgt mit seinen Tanztheater-Zeitdiagnosen. Nun sagen viele, die politische Provokation auf der Bühne, das sei ein alter Hut, zieht nicht mehr. Kresnik bedauerte das heftig.
Ja, weil es leider keine Choreografen mehr gibt, die irgendwo heikle politische Themen angehen würden. Nur ein Beispiel. Warum macht nicht eine der Choreografinnen oder Choreografen ein Stück über die Entwicklung der Frau? Die Frau kriegt noch immer weniger Geld als die Männer, obwohl sie die gleiche Arbeit machen. Und so geht es weiter. Und da gibt es Themen genug. Wenn ich nur an Trump denke, was der alles veranstaltet, und auch innerlich in Deutschland gibt es noch immer Situationen, die würden heute genauso provozieren, nur leider macht es niemand.
Klingt, als seien auf Ihrem Skizzenblock mit den vielen Farbstiften, die Sie immer benutzen, noch Entwürfe und kleine Gedankensplitter für noch 3 Choreografen leben.
Naja, wenn ich nur daran denke, was die katholische Kirche in den ganzen Externaten und in den Gymnasien, wo Kinder leben, aufführen, von Regensburger Domspatzen bis hier nach Bonn und bis nach Köln, dann gibt es Themen, die würden nicht nur die katholische Kirche aufräumen, sondern auch die Eltern müssten aufmerksam machen, was passiert mit unseren Kindern in Internaten, in den Gymnasien, wo sie eigentlich leben.
Sie sind jetzt 79 und glühen politisch noch immer. Ich frage mich trotzdem, in der derzeitigen Theaterszene, fühlen Sie sich so ein bisschen einsam, so ein bisschen als der Dino?
Naja, ich habe einige Schwierigkeiten, wenn es heißt, wir machen ein politisches Stück auf der Bühne und dann werden Flüchtlinge und Emigranten auf die Bühne gebracht, die dann ihre Geschichte erzählen. Das ist für mich Geschichtsunterricht. Aber sie gehen nicht darum, warum ist es so? Warum gibt es so viele Flüchtlinge, die jetzt zu uns wollen? Und es werden ja immer mehr werden, auch Mittelamerika, Afrikas. Ne?
Ist ja immer auch wieder die Frage, wie bringt man das in ein choreografisches Theater? Wie steckt man diese Geschichten in Körper? Und Ihr Wort, wie schickt man die Körper dann in den Kampf?
Das ist überhaupt kein Problem. Man muss nur die richtigen Mitarbeiter haben. Also inhaltlich genau suchen, was ist 1917 und 1947 entstanden, als die Engländer und Franzosen Syrien und Libyen und Marokko und das alles gemacht haben mit Lineal, durchzogen haben, die gesamte Religionen und richtige Familien geteilt haben. Niemand spricht darüber.
Sie wollen das alles auf die Bühne bringen, am liebsten heute noch.
Ich hätte kein Problem überhaupt damit, auch zu erklären, dass man Israel politisch kritisieren darf.
Ich glaube, das tun auch eine ganze Menge Leute. Herr Kresnik, es sind so an die 100 Theaterarbeiten, Tanztheaterarbeiten, die von Ihnen vorliegen. Also ein steter Fluss, wie jetzt auch im Gespräch, an Themen. Man fragt sich ein bisschen besorgt, ob Sie überhaupt noch Privatleben haben.
Ich habe eine 13-jährige Tochter und ich kriege so ziemlich viel mit, was die Jugend bewegt. Aber ich muss wieder auf den Weg kommen. Plötzlich fielen mir diese vielen Frauenbiografien, die ich gemacht habe, ein.
Von Ulrike Meinhof über die Dichterin Sylvia Plath bis zur Malerin Frida Kahlo. Stimmt, Sie haben sehr viele Frauen porträtiert auf der Bühne.
Nicht nur das, sondern Gudrun Enslin, Rosa Luxemburg, Sylvia Plath, Riefenstahl.
Wen würden Sie sich dann heute vornehmen?
Hannelore Kohl.
Wen würden Sie sich dann heute vornehmen, wenn es auf der Bühne ein Frauenporträt von Kresnik als choreografisches Theater geben sollte?
Zack. Nur das letzte war ja Hannelore Kohl.
Was
da in Bonn und in Köln und überhaupt in Deutschland los war, dass ich es wagte, die Frau von Helmut Kohl auf die Bühne zu stellen. Und es war trotz alledem ein Riesenerfolg, weil die Leute begriffen haben, was diese Frau mitgemacht hat. Von ihrer Erblindung bis zu Helmut Kohl, der nun über die Gelder, die er kassiert hat, nie verurteilt wurde. Das hat mich, genau wie der Weg zu den Malern, das hat mit mir auch viel Politisches zu tun, von Goya bis zu Picasso und wie sie alle heißen. Aber dass ich so viele Frauenbiografien gemacht habe, bei Frida Kahlo wollte ich ein Stück über ihren Mann machen.
Und dann ist es trotzdem ein Stück über sie geworden.
Ja, weil ich dann in Mexiko war, haben wir mich gastiert und habe dann die Bilder von Frida Kahlo gesehen und ihren Lebensweg.
Die Schmerzensfrau. Ja. Herr Kresnik, Sie haben wieder eine Kurve gemacht auf Ihre vielen Produktionen. Ich wollte noch mal fragen, Sie haben gesagt, Sie sind einfach unermüdlich, noch mit 79. Sie haben immerhin 5 Kinder, also ein bisschen Privatleben scheint es zu geben. Aber auf dem Skizzenblock, den Sie immer bei sich haben, was ist da im Moment gerade drauf? Worum kreisen im Moment die Gedanken, gerade jetzt konkret?
Ja, ich zeichne momentan an bestimmten Bildern, die eigentlich mit meinem Stück nichts zu tun haben, aber die in einer Ausstellung wieder zu sehen werden. Ich versuche wieder zu zeigen, über den gesamten Flüchtlingsstrom, was geht in diesen Leuten vor, was erwarten sie sich eigentlich von uns und wie reagieren die ganzen Politiker auf das eigentlich, diesen ganzen Zustrom von uns. Und da fällt mir natürlich sehr viel ein, über die Kinder, die mitgeschleppt werden und, was wird daraus?
Haben Sie eigentlich je sich gefragt, Sie sind Kommunist, Sie haben sehr linke Positionen immer auf die Bühne gebracht, Ihre Haltung ist sehr klar. Haben Sie sich je gefragt, ob Sie irgendwo auch mal im Irrtum Irrtum waren?
Ich habe mit dem sogenannten Kommunismus, was Herrn Honecker und Herr Stalin und Mao und wie sie alle heißen, nichts zu tun. Es ging eigentlich um demokratische Ideen, sozialistische Demokratie, darüber nachgedacht. Und ich habe mich eigentlich nie geirrt. Ich konnte genau voraussagen, wie die Politik reagiert. Die brauchen ja viel zu lange, um irgendwelche Entscheidungen zu fällen. Und da heißt es gleich, ach, schon wieder der Edelkommunist Kresnik. Das hat mit Kommunismus gar nichts zu tun.
Nun ist die Bühne vielleicht auch ein bisschen kleinerer Rahmen als die große Politik, bei allem Respekt.
Naja, sie kann aber genauso groß sein wie die Politik, wenn man die richtigen passenden Stücke und Inhalte auf die Bühne bringt.
Johann Kresnik ist am Sonnabend in Klagenfurt gestorben. Vorher lebte er längere Zeit in Bonn, eine Stadt, über die er recht oft gewettert hat. Kleingeistig, provinziell, spießig, aber irgendwie hatte er sich mit der rheinischen Gemütlichkeit wohl doch ein bisschen ausgesöhnt.
Nun ja, ich war ja 10 Jahre in Köln engagiert und da kannte ich den Kölner Karneval und Köln ist eine sehr schöne, ich mag Köln wahnsinnig gern. Nach Bonn bin ich, wie ich von Berlin weg bin, habe ich einen 5-Jahres-Vertrag hier in Bonn unterschrieben, wegen meiner Gruppe. Und bin auch 5 Jahre geblieben, obwohl ich nach 3 Jahren nicht verlängert habe, weil mir das Theater zu klein war. Das ist ja die Stadt von Konrad Adenauer.
Nicht so unbedingt Ihr Metier.
Nein, eigentlich nicht, weil es ist schon in der Römerzeit, haben die Obersten in Köln gelebt und die Soldaten mussten hier in Bonn leben. Und so ist es auch geblieben. Obwohl die Stadt ist eigentlich sehr angenehm, sehr ruhig. Ich habe gar kein Problem. Ich bleibe wegen meiner 13-jährigen Tochter, wo ich das Sorgerecht auch habe, natürlich in Bonn leben.
Mhm. Und inzwischen auch ganz gerne.
Wissen Sie, ich kenne von Mexico City bis São Paulo bis Rio, ich kenne die ganzen großen Städte, wo 24 Millionen Menschen leben. Hier in Bonn ist es schön, ruhig zu leben. Nur, die Bevölkerung glaubt noch immer, sie hat etwas von der Bundeshauptstadt im Kopf. Das stimmt aber nicht.
Einen wütenden Kresnik-Satz möchte ich zum Schluss noch zitieren. Sie haben mal gesagt, aus einer deutschen Klorolle könnten Sie jederzeit ein Stück machen.
Wenn Sie mir eine leere Rolle geben und Ihren Namen nennen, würde ich Sie verfolgen, was Sie in Ihrem Leben, wo Sie geboren, was Sie gemacht haben, was für Inhalte es Ihnen vorgeht, im Kopf und im Herzen, kann ich aus Ihrer Klorolle, die noch immer rein ist, ein Stück machen, natürlich.
Ich weiß nur nicht so gerne, ob ich die Heldin eines Klorollenstücks werden möchte, Herr Kresnik.
Ja, vielleicht mache ich aus Ihnen eine Heldin.
Ich glaube, dazu tauge ich nicht. Aber ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch mit Johann Kresnik in 50 Minuten. Einmal um die Welt, kann man, glaube ich, sagen. Herr Kresnik, bleiben Sie gesund, bleiben Sie lebensvoll und ärgern Sie sich nicht.
Nein, ich muss mich ärgern.
Sie müssen sich ärgern, das ist ein Lebenselixier.
Ja, weil sonst stehe ich dann da und werde irgendwo Pensionist und weiß nicht mehr, wo ich hin soll.
Tja, und jetzt ist aus diesem Gespräch doch ein Nachruf geworden. Johann Kresnik starb am Wochenende fast aus dem vollen Leben heraus. Noch vor 2 Wochen eröffnete er in Wien das Impuls-Tanzfestival. Eben hörten wir aber auch, dass er noch eine ziemlich kleine Tochter hat. Möge die jetzt viel Unterstützung finden.